Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 7. Juni. Das menschliche Gehirn spielt uns oft die größten Streiche. Es neigt nämlich dazu, Ereignisse im politischen, im wirtschaftlichen und im privaten Leben zu extrapolieren. Also das einmal Gesehene, Gemessene, Gefühlte in die Zukunft zu verlängern, 1:1. Wenn eine Aktie 6 Monate hintereinander steigt, glauben die meisten Anleger, dass sie auch in Zukunft steigen wird. Der berühmte heiße Tipp. Wenn die Kriminalität seit einiger Zeit zunimmt, dann hat die Mehrheit der Menschen das Gefühl, dass bald schon Kriminelle ihre Stadt übernehmen. Wenn eine Partei in den Umfragen über einen längeren Zeitraum zulegt, wie zum Beispiel die Grünen, oder über einen längeren Zeitraum abnimmt, wie zum Beispiel die CDU, dann prognostiziert eine Mehrheit der Kommentatoren, dass die Grünen bald das Kanzleramt übernehmen und die CDU ihre besten Zeiten hinter sich habe.
Die AfD ist in dem Freistaat erstmals in einer Wahlumfrage stärkste Kraft. In der INSA-Umfrage im Auftrag der BILD liegt die AfD aktuell bei 25% der Zweitstimmen.
Andreas Kalbitz, AfD-Vorsitzender in Brandenburg, weiß, dass aktuelle Umfragen seine Partei in diesem Bundesland mit gut 20% auf Platz 1 sehen.
Gelingt es dem amtierenden Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, eine Mehrheit der Mitte zu bekommen, wird die AfD die stärkste Kraft im Landtag?
Genau das nennen die Psychologen die Regressionsfalle, in die unser Denken immer wieder tappt. Denn in Wahrheit beobachtet die Wissenschaft nach statistischen Ausreißern, ob nach oben oder nach unten, spielt hier gar keine Rolle, die sogenannte Regression zur Mitte. Das Wasser kehrt also ins Flussbett zurück, die Euphorie verschwindet, sowie die extreme Trauer auch, das Gefühl von Normalität. Ist das für unser Leben Beherrschende? Das berühmte Mittelmaß, könnte man auch sagen, ist der Normalzustand des Menschen. Womit wir ganz konkret beim Wahlabend von Sachsen-Anhalt wären. Die zuvor prognostizierten Extremausgänge dieser Wahl sind zusammengefallen wie ein erkaltendes Soufflé.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die CDU von Ministerpräsident Haseloff ist klarer Sieger der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Sie konnte nach bisherigen Hochrechnungen kräftig zugewinnen und liegt deutlich vor der AfD als zweitstärkster Kraft.
Die AfD wurde nicht stärkste Partei in Sachsen-Anhalt, wie von vielen Medien prognostiziert. Und der AfD-Mann im Studio im Ersten war ziemlich sauer, weil er es sich offenbar seit Wochen in der Regressionsfalle häuslich eingerichtet hatte.
Ich meine, ich wusste ja nicht, dass Maskendeals und vielleicht auch so Korruption so gut ankommt in Sachsen-Anhalt, dass die CDU bei 36 landet. Vielleicht hätten wir das unseren Abgeordneten empfehlen müssen, aber wir sind eine Rechtsstaatspartei.
Ich denke nicht, dass es daran
ist. Haben das nicht gemacht. Und von daher ist es schon das Ergebnis ein verwunderliches für mich.
Die CDU hat nicht verloren, sondern stark zugelegt, was genau keiner der Medienbeobachter prognostiziert hatte.
Na gut, das Ergebnis ist jetzt erstmal da und da freuen wir uns riesig. Und ich bin auch dankbar, dass es so gelaufen ist, weil das eben auch eine klare Botschaft nach außen ist. Ich bin auch dankbar, dass ich viel Unterstützung bekommen habe. Aber letztendlich mussten wir das auch selber erkämpfen. Wir sind geschlossen gewesen innerhalb der Partei, im Lande und darüber hinaus die gesamte Union.
Armin Laschet freute sich, denn plötzlich war er der Gewinner des Abends. Und die FDP verschwindet nicht aus dem Landtag und das Wahlergebnis der Grünen geht nicht durch die Decke. Dafür, so erklärt sich Annalena Baerbock die Welt, sei die AfD bzw. die Ablehnung der AfD verantwortlich.
Wir haben bei den vergangenen ostdeutschen Wahlen auch schon gesehen, dass gerade in der Situation, wo Rechtsextreme eine Regierung mitgestalten könnten, viele Menschen dann sagen, wir unterstützen die Partei des Ministerpräsidenten. Und das ist auch in Sachsen-Anhalt hier so gewesen und hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir nicht so zugewonnen haben, wie wir uns das erhofft hatten.
Im Bund dasselbe psychologische Spiel. Nahezu alle Medien befinden sich seit Wochen in dieser eben angesprochenen Regressionsfalle. Ein Terminus, Regressionsfalle, der von Klaus Fiedler, einem ausgezeichneten, einem preisgekrönten Psychologen, stammt. Zurück zur Politik. Der anschwellende Abgesang auf die Union nach Merkel und die Überhöhung der Grünen sind Fehlurteile, die auch dann Fehlurteile bleiben, wenn sie von einer Mehrzahl der professionellen Beobachter geteilt werden. Oder, um es nochmal mit dem Psychologen Klaus Fiedler zu sagen.
Die Regressionsfalle ist tückisch und schwer zu erkennen. Selbst intelligente und in formalem Denken ausgebildete Menschen übersehen sie nur allzu oft. Sie zu meistern verlangt eine ungewohnte Denkweise.
Fazit: Mit ihrem stark ausgeprägten Herdentrieb werden die Medien dem Journalismus so keinen Dienst erweisen können. Eine politische Berichterstattung, die die Übertreibung der Übertreibung als Wahrheit verkauft, kann auf Dauer das Vertrauen des Publikums nicht rechtfertigen und wird auch bei den Spitzenpolitikern immer wieder neue Traumata hervorrufen. Martin Schulz, Annegret Kramp-Karrenbauer und womöglich bald auch Annalena Baerbock wissen, was hier gemeint ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Carsten Linnemann ist der stellvertretende Fraktionschef von CDU und CSU im Bundestag und der Chef der Mittelstandsunion ist er auch. Im Gespräch mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker fordert er eine Obergrenze für Sozialausgaben.
Heute sind wir bei über 30%, geben wir Geld für Soziales aus im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und da brauchen wir irgendwo eine Schranke, wo Stopp ist.
Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt erklärt uns, wie und warum El Salvador in Lateinamerika den Bitcoin als Zahlungsmittel einführen möchte. Und wir fragen uns, ob Mick Jagger mit seinem neuen Protest gegen Kreuzfahrtschiffe nicht auf dem falschen Dampfer unterwegs ist. Und wir stellen Ihnen eine neue Starsängerin vor, die derzeit alle Rekorde bricht. Olivia Rodrigo.
Wer aber anderer Meinung ist, der soll CDU und CSU wählen und der weiß auch, warum er uns wählt. Der weiß, wofür wir stehen und dass wir das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen und dass man auf uns sich verlassen kann.
Polterte einst Franz Josef Strauß, Ministerpräsident von Bayern und ein Freund des Mottos, kompliziert denken, einfach sprechen. So einfach geht es heute natürlich nicht mehr. Der Ton in der Politik hat sich verändert. Auch und gerade bei der Union nach 16 Jahren Angela Merkel. Einer, der trotzdem gerne Klartext spricht, ist Carsten Linnemann. 43 Jahre alt, CDU-Bundestagsabgeordneter, promovierter Volkswirt und seit 2013 Chef der Mittelstandsunion. Er war zu Gast auf der Pioneer One und hat mit dem Chefredakteur von The Pioneer, mit Michael Bröker, gesprochen. Den Wahlkampf zum Beispiel, über dringend notwendige Veränderungen in Deutschland zum Beispiel, aber eben auch über die Idee, seine Idee, einer Sozialstaatsbremse. Und über Friedrich Merz haben die beiden bei der Gelegenheit dann auch noch gesprochen.
Ich glaube, dass dieses Land insgesamt in den letzten Jahren nach links gerutscht ist. Ich glaube, wir haben eine Debatte in Deutschland, auch im Lichte dieser Pandemie, die ich mir gar nicht leicht erklären kann, dass die Staatsgläubigkeit signifikant steigt und die soziale Marktwirtschaft, die Akzeptanz sinkt. Und da braucht es viele Politiker, die dagegenhalten. Und Friedrich Merz ist so einer. Es ist vielleicht eines unserer größten Herausforderungen, wie wir die soziale Marktwirtschaft verteidigen. Und dafür steht Friedrich Merz, wie ich auch, wie andere auch. Und deshalb brauchen wir viele und deshalb ist er auch immer noch so beliebt und das finde ich gut.
Jetzt hat Armin Laschet in einer Telefonkonferenz in der Südwest-CDU gesagt, Friedrich Merz ist Teil meines Teams. Jetzt freut er sich schon auf ein Ministeramt. Man könnte ja auch sagen, warum nicht der Vorsitzende der Mittelstandsunion?
Vielleicht wird er ja auch Teil eines Teams. Ich halte da eh nichts von Schattenkabinett oder solchen Diskussionen. Das ist von gestern. Wir brauchen ein Kompetenzteam, sehr breit. Jeder steht für ein Thema, kann pointiert formulieren und sagt ganz klar, wie er sich die Zukunft vorstellt und wie er Dynamik in unserer Partei und im Land entfalten will. Wer das nicht schafft, dem sollte man auch keinen Platz im Team geben. Wer das schafft, sollte ins Team. Friedrich Merz ist einer davon, das finde ich gut. Weitere werden folgen.
Sie sind promovierter Volkswirt. Sie haben mal für einen Chefvolkswirt in der Deutschen Bank gearbeitet, Professor Walter, eine Koryphäe. Sie waren sogar mal in einer Bank tätig und kennen das Leben außerhalb der Politik, auch wenn es nur ein paar Jahre sind. Man könnte ja auch sagen, die Wirtschaftsexpertise ist ja bei Ihnen auch zu Hause. Warum rufen alle nach Friedrich Merz?
Die Wirtschaftsexpertise ist breiter veranlagt als die veröffentlichte Meinung, als Sie, Herr Brücker, es jetzt so formulieren. Viele denken, es ist das Wirtschaftsministerium. Ja, klar, macht das Wirtschaftsministerium Energiepolitik und damit Wirtschaftspolitik. Aber wenn die Unternehmer auf mich zukommen und die Mittelständler, dann muss ich in der Regel bei Herrn Scholz anklopfen, das Finanzministerium oder im Justizministerium oder vor allen Dingen auch im Arbeitsministerium. Da spielt die Musik, da sind die ganzen Sozialversicherungen zu Hause, die gesamte Regulierung und so weiter. Insofern brauchen wir eigentlich 4, 5 Wirtschaftspolitiker, wenn Sie es denn so titulieren, für das neue Kabinett, weil Wirtschaftspolitik ist nicht nur das Wirtschaftsministerium.
Wir kommen auf die Inhalte, aber noch eine letzte Frage zu Ihren persönlichen Ambitionen schon, Herr Lindemann. Sie sind ein Typ, der die selten so formuliert hat, wie es zum Beispiel an Jens Spahn getan hat, für den Sie sich damals eingesetzt hat, als er ins Präsidium wollte, wie es ein Friedrich Merz tut, für den Sie sich jetzt wieder eingesetzt haben. Sie stecken zurück für andere. Warum eigentlich?
Weil ich nicht unbedingt das Ziel habe, nur etwas werden zu wollen, um hinterher eine Position zu haben, koste es, was es wolle, Inhalte egal. Zu diesen Politikern gehöre ich nicht.
Da könnte auch sagen, Ihnen fehlt der Machtinstinkt.
Vielleicht ist er bei anderen ein bisschen mehr ausgeprägt. Aber ist Macht das Entscheidende? Oder braucht man beides? Einen Machtinstinkt, aber auch die inhaltliche Stärke, etwas erreichen zu wollen. Und darum geht es mir. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich dieses Land in die Zukunft führen will mit Inhalten. Damals auch im Leipziger Parteitag in den 2000er Jahren, wo wir Reformdebatten hatten, die haben sich gewaschen.
Entweder wir, die Deutschen, werden vom Wandel überrollt oder aber wir schaffen es, den Wandel zu gestalten.
Und ich möchte nicht bis zur Rente in Politik bleiben. Ich glaube, diesen Anspruch darf kein Politiker formulieren, weil er sonst seine Unabhängigkeit verliert. Aber ich möchte noch was erreichen und dieses Land nach vorne bringen. Ich möchte, dass Sie mich in 4 Jahren wieder einladen und sagen, Mensch, Herr Lindemann, war nicht alles toll, aber Respekt, das ein oder andere haben Sie durchgesetzt. Das ist mein Ziel. Und darum geht's.
Dann lassen Sie uns über Inhalte reden. Sie haben einen 15-Punkte-Plan, wenn ich das mal so nennen darf, als MIT-Chef formuliert. Da geht es um viele Themen. Ich will mal mit dem Sozialstaat anfangen, weil Sie gerade selber das Arbeitsministerium genannt haben. Wir werden nach der Pandemie im Herbst für eine neue Bundesregierung die Situation haben, die Sozialversicherungsbeiträge gehen durch die Decken, die Steuerzuschüsse in die Kassen gehen durch die Decken, die Vorsorgefonds, die Notlagen, die Reserven sind aufgebraucht. Da ist es ja fast gar nicht wünschenswert, Arbeits- oder Sozialminister zu sein, weil es geht dann um Zähneklappern und Heulen und Kürzungen, oder?
Ich glaube, dass insgesamt höher, schneller, weiter in Deutschland so nicht mehr funktioniert. Wir müssen uns insgesamt fragen, was können wir uns noch leisten und was können wir uns nicht mehr leisten. Das gilt für alle Bereiche. Und ich finde, Wahlkampfgeschenke oder irgendwelche Rentenbonbons, wo wir einfach versuchen, aus taktischen Bewegungen heraus Beweggründen Stimmen zu bekommen. Damit ist Schluss.
Ist für Sie die Mütterrente ein Rentenbonbon?
Die Mütterrente ist, finde ich, nicht zielgerichtet. Meine Mutter bekommt sie. Sie ist Buchhändlerin gewesen und hat aber eine Altersvorsorge aufgebaut, wo sie mit gut auskommt und kann auch gut leben. Und sie sagt selber zu mir, du Carsten, gib das den Menschen, die es wirklich brauchen. Beispielsweise Erwerbsgeminderte. Das sind Menschen, die sind 40 oder 50 Jahre alt, wollen gerne arbeiten, können aber nicht mehr, weil sie körperlich kaputt sind oder was auch immer. Dann sollten wir uns doch auf die konzentrieren, anstatt mit der Gießkanne loszulaufen. Ich halte von so einer Politik nichts und ich bin mir sicher, mit so einer Überzeugung bekomme ich auch eine Mehrheit in Deutschland. Wir müssen wieder zu unseren Überzeugungen stehen und dann die Stimmung dazu machen, den Zeitgeist dazu machen.
Sie glauben,
und nicht den Zeitgeist hinterher zu laufen.
Sie glauben, die CDU-CSU könnte in einen Bundestagswahlkampf gehen und sagen, wir drehen Rentenreformen zurück, wie die Mütterrente oder die Rente mit 63?
Nein, da bin ich gegen, sage ich auch ganz klar. Die Menschen wollen Planungssicherheit. Ich kann noch niemanden erzählen, der jetzt 44 Jahre Maurer war und sich da jetzt drauf eingestellt hat und dann nächstes Jahr schwuppdiwupps, wir nehmen die alles wieder weg. Nein. Ich habe mir andere Entscheidungen vorgestellt, ja, auch in der Vergangenheit. Das habe ich auch immer wieder deutlich gemacht.
Auch dagegen gestimmt im Vorstand der CDU.
Exakt. Habe auch was durchgesetzt, wie die Flexirente, längeres Arbeiten, dass man das attraktiver macht. Manchmal habe ich ja das Gefühl, man will immer von 100 auf 0 in Deutschland, weil wir darüber reden. In Japan arbeiten die Menschen auch länger, nicht 100%, sondern 50% oder 30% der Arbeitszeit, weil sie sagen, ich brauche die sozialen Kontakte. Dieses Narrativ brauchen wir in Deutschland. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sollten wir jetzt in diesem Wahlkampf keine Rentenversprechen mehr machen.
Also keine zusätzlichen Ausgaben. Aber es geht ja eher mal darum, wie kriegst du das System stabilisiert? Also ein, sagen wir mal, Arbeitsminister Lindemann müsste ja sofort Maßnahmen ergreifen, damit überhaupt die Sozialversicherungsbeiträge stabil bleiben können. Was wäre das? Was müsste diese neue Bundesregierung sofort tun?
Ich bin ja immer ein großer Freund davon, dass wir uns selbst Schranken schaffen. Die erfolgreichste Schranke, die die CDU geschaffen hat oder die Union, war die schwarze Null. Das war eines der besten Erfindungen. Ja. Steht zwar nicht im Grundgesetz, da steht nur die Schuldenbremse.
Die umfangreiche Grundgesetzänderung verpflichtet die Länder ab 2020, keine Schulden mehr aufzunehmen. Bis dahin müssen sie ihre Haushalte konsolidiert haben.
Der schwarzen Null gehen wir noch einen Schritt weiter. Aber dadurch erlegen wir uns selbst Schranken und gehen halt nicht weiter als sonst und sagen, ja, wir können diese Versprechen jetzt nicht mehr machen, weil wir es nicht finanzieren. Und das bräuchten wir eigentlich auch im Sozialversicherungsbereich. Die Sozialquote in Deutschland lag vor knapp 10 Jahren bei 27-28%. Heute sind wir bei über 30%, geben wir Geld für Soziales aus im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und da brauchen wir irgendwo eine Schranke, wo Stopp ist. Dass wir sagen, bei 30 ist Stopp, das schreiben wir auch fest. Und dann halten wir uns da dran und dann müssen wir mit dem Geld, was wir einnehmen, auch vernünftig umgehen. Und dann.
Also Sie sagen eine Art Moratorium, was die Beiträge betrifft.
Genau, ich würde es sogar auf die gesamte Sozialleistungsquote beziehen, nicht nur auf die Beiträge. Bei den Beiträgen haben wir uns ja selbst die 40% gesetzt. Das Problem ist nur, wenn du dir die 40% als Beitragsgrenze selbst setzt, werden dann alle neuen Versprechen einfach über Steuern bezahlt. Damit wird es einfach umgangen. Macht das Problem aber nicht besser. Und deshalb brauchen wir eine Sozialleistungsquote, die würde ich irgendwo bei 30% ansetzen oder tiefer, das muss man diskutieren. So habe ich eine Schranke und dann bitte nur Rentenpolitik und Sozialpolitik zielgerichtet für diejenigen, die es auch wirklich benötigen.
Klingt nach fast einer Utopie, wenn ich sehe, das Prognoseinstitut erwartet, dass selbst bei günstigsten Prognosen die Sozialversicherungsbeiträge bei 46% landen bis 2040. Wir erleben zugleich eine Netto-Neuverschuldung in Rekordhöhen. Welcher Politiker schafft es, in einer neuen Bundesregierung Maß zu halten und auch Dinge zu kürzen?
Es geht ja nicht nur um Kürzen. Also ich würde einen Schritt vorangehen. Ich meine, wenn Sie eine Situation haben wie in Berlin, nehmen wir mal den Berliner Flughafen, da gibt es ja fast die meisten Witze drüber. Der sollte 2 Milliarden kosten, es waren dann 7 Milliarden, sollte 2010 fertig sein oder 11 und war dann 2020 fertig. Aber dieses Prozedere, wie wir da das Geld rausgeworfen haben, zeigt eigentlich spiegelbildlich den Zustand unseres Landes in vielen Bereichen. Das heißt, in dem Moment, wo es in Deutschland eine Staatsreform gibt, wir in Projekten arbeiten und nicht mehr in diesen Hierarchien, wir vitaler sind, wir dynamischer sind, wir sagen, dass die unterste Ebene entscheiden kann. Mich ruft ein Vater an in Paderborn und sagt, ich habe 60.000 Euro gesammelt für Luftreiniger für die Schulen. Ich habe den Direktor angerufen. Der Direktor sagt, ich bin nicht zuständig. Der Bürgermeister sagt, ich bin nicht zuständig. Bezirksregierung, ich bin nicht zuständig. Das wird doch nicht funktionieren. So werden wir doch die Zukunft nicht gewinnen.
Wo der Politiker Carsten Linnemann mit dem Kabarettisten Dieter Nuhr übereinstimmt, wie er die Bürokratie in diesem Land reformieren, besser noch revolutionieren will, das alles hören Sie auf thepioneer.de. Ein 30-minütiger Spezialpodcast von Hauptstadt, das Briefing.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Die weltweit größte Bitcoin-Konferenz fand am Wochenende in Florida in Miami statt. Und Miami hat ja den Anspruch, Krypto-Welthauptstadt zu werden. Da war ganz schön was los. 12.000 Konferenzteilnehmer und mittenmang dabei war auch unsere New Yorker Börsenkorrespondentin Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Wie fühlt sich sowas an, nach all der Zeit wieder ein solcher Massenevent und dann auch noch lauter Bitcoin-Freaks? Was hast du in Miami gelernt?
Ja, das kannst du echt laut sagen. Das war echt ein Riesenevent. Die Schlange am Freitagmorgen, um überhaupt ins Konferenzzentrum reinzukommen, ging über mehrere Straßenblocks. Und man muss dazu sagen, das billigste Ticket hat $1.400 gekostet. Für ein All-Inclusive-Ticket haben die Leute sogar mehr als $20.000 ausgegeben. Man hat so richtig gemerkt, wie sehr die Menschen sich jetzt doch nach so einer Großveranstaltung echt gesehnt haben. 12.000 Menschen auf einem Haufen und keine einzige Corona-Maske. Zu deiner Frage, was ich da persönlich mitgenommen habe. Es gab da mehrere interessante Momente. Am ersten Tag zum Beispiel wurde der Twitter-CEO Jack Dorsey auf der Bühne ausgebuht und regelrecht vom Publikum verbal zerfetzt. Wie er doch auf der einen Seite so ein offenes, transparentes System wie Bitcoin promoten kann, aber dann gleichzeitig Leute wie Donald Trump auf Twitter zensieren könnte.
We can talk about it.
Der wohl emotionalste Moment war aber ganz am Ende der Konferenz, als Jack Muller, der CEO der Bezahlplattform Stryker, auf die Bühne kam. Der 23-Jährige hat da unter Tränen erzählt, wie er sich zum Ziel gesetzt hat, ärmeren Ländern Zugang zu einem Finanzsystem zu verschaffen. Und er hat dann auch Bilder gezeigt, wie er sich in dem mittelamerikanischen Land El Salvador mit dem Präsidenten Nayib Bukele getroffen hat. Und dann, total unerwartet, zeigt er eine Videobotschaft von dem Präsidenten, in dem der sagt, dass El Salvador als erstes Land der Welt Bitcoin als legales Zahlungsmittel akzeptieren will. In dem Moment waren dann die Menschen im Publikum komplett aus dem Häuschen.
Next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. And in the medium and long term, we hope that this is a conversation that can help us push more.
Man muss wissen, dass ein Großteil der Menschen in El Salvador kein Bankkonto hat und dadurch auch nicht die Möglichkeit hat, in irgendeiner Weise auf dem internationalen Finanzmarkt mitzuspielen. Mit Bitcoin als Zahlungsmittel und so Partnerschaften wie jetzt eben mit der Plattform von Jack Muller könnten die Menschen in El Salvador innerhalb von Sekunden und ohne Gebühren Geld von beispielsweise ausgewanderten Familienmitgliedern aus den USA bekommen oder könnten dann auch sogar in Zukunft mit Bitcoin bezahlt werden. Und dann mit Bitcoin als legalem Zahlungsmittel könnten die Menschen dann auch mit Bitcoin über ihr Handy im Alltag für ganz normale Dinge bezahlen. Also es war schon ein echt bewegender Moment und El Salvador hat da meiner Meinung nach echt einen Riesenschritt in Richtung Geld der Zukunft gemacht.
Aber jetzt bist du ja wieder von Miami zurück in New York. Und was bitteschön steht da in dieser Woche an der Wall Street an?
Das wohl wichtigste Thema diese Woche an der Wall Street ist genau das, was diese Bitcoin-Enthusiasten so sehr an dem traditionellen Finanzsystem stört, nämlich Inflation, vor allem eben ausgelöst durch diese massive Gelddruckerei während Corona. Am Donnerstag wird der Verbraucherpreisindex für Mai bekannt gegeben. Die Anleger hier an der Wall Street schauen da ganz besonders drauf, weil die US-Notenbank ihre Geldpolitik mit Blick auf die Inflationsrate anpassen könnte und die Investoren befürchten in dem Zusammenhang vor allem steigende Zinsen. Ansonsten im Blick bleiben die sogenannten Meme-Aktien, wie zum Beispiel die der Kinokette AMC. Die hat ja letzte Woche dank der Kleinanleger so stark zugelegt.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Mick Jagger sich so über Kreuzfahrtschiffe in Venedig aufregt. Na sicher, die passen nicht so recht ins Stadtbild. Erst recht nicht, wenn sie sich, wie jetzt am Sonnabend, wieder 16-stöckig und mehrere tausend Tonnen schwer über der Stadt erheben. Das Riesenboot der MSC Orchestra schob sich durch die pittoresken Kanäle der Lagunenstadt. Das war schon etwas bizarr. Und unter Umweltaspekten, keine Frage, ist das Ganze höchst bedenklich. Einige hundert Anwohner Venedigs haben ja deswegen auch lautstark protestiert. Und eine Petition gegen die Kreuzfahrtriesen in der Lagunenstadt wurde auch an die italienische Regierung in Rom geschickt, unterzeichnet von mehreren international bekannten Prominenten, wie eben auch unser Mick Jagger. Das Problem ist hier nur, Mick Jagger ist selbst gern auf großen Schiffen unterwegs. Auch auf solchen, die ordentlich Diesel in die Luft blasen. Zum Beispiel hat er im Tonstudio auf der Superyacht Octopus, die Microsoft-Mitgründer Paul Allen gehörte, Songs für sein Projekt Super Heavy aufgenommen. Oder er turtelte auf einer dreistöckigen Motorjacht mit seiner langjährigen Freundin Livren Scott in italienischen Gewässern. Kein Elektromotor, nur Schiffsdiesel. Egal, an Bord galt nicht das Motto der Fridays for Future-Bewegung, sondern es galt das Lebensmotto des Mick Jagger: Let's spend the night together. Let's spend the night together.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es einen neuen Rekordstar am Pophimmel gibt. Eine Musikerin, die viele von uns vermutlich nicht vorher kannten. Olivia Rodrigo heißt die Teenagerin. 18 Jahre ist sie alt. Sie hat es in gleich drei wichtigen Kategorien an die Spitze geschafft. Sowohl in den Artists 500 Charts des Rolling Stone, des Magazins, dann in den US-Albencharts und in den amerikanischen Singlecharts. Das haben vorher nur Taylor Swift und Ariana Grande hinbekommen. Wer ist diese junge Frau? Olivia Rodrigo hat philippinische Wurzeln, ist in Kalifornien aufgewachsen und wie so viele moderne Popstar-Karrieren begann auch sie, die ihre, als Serienschauspielerin beim Disney Channel. Irgendwann schrieb sie die Musik für die Serie High School Musical, in der sie selbst mitspielte. Und jetzt hat sie ihr erstes eigenes Soloalbum veröffentlicht und das geht, genau wie beschrieben, durch alle Decken. Driver's License war bisher der größte Hit ihres Albums. Olivia singt davon, dass sie endlich den Führerschein hat und wie sie melancholisch durch die Vorstädte fährt. Denn sie hat Herzschmerz. Und sie weiß, während sie der verflossenen Liebe nachtrauert, hat der junge Mann schon wieder eine neue Flamme. Wir lernen, die Stars wechseln, die Themen bleiben. Wunderbar.
Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around.
Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs. 'Cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how. Said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving. Past your street.